29 Grad im Breisgau, 26 Grad in Regensburg, 25 Grad in Stuttgart und Köln. Dazu strahlender Sonnenschein. Ja, so sah es diese Woche aus.
Konnte man fast noch mal zum Badesee fahren und das Mitte Oktober.
Nach Herbst fühlt sich das noch nicht so richtig an.
Dabei sind wir eigentlich schon mittendrin im Herbst.
Aber vielen Bäumen hat auch noch keiner Bescheid gesagt. Also draußen sieht's noch ziemlich grün aus.
Eigentlich wäre es doch längst Zeit für buntes Herbstlaub. Warum sehen wir davon noch nicht so viel?
Das ist eins unserer Themen dieses Mal.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, wir sind Kerstin Gruskowski
und Anne Preger aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Wir schauen jede Woche, was auf dem Planeten los ist und wie wir mit der Natur und ihren Ressourcen umgehen.
Und die erste Frage, die uns diese Woche beschäftigt, ist, wo der Herbst denn nun bleibt, ja? So langsam, ganz langsam sieht man die ersten gelbbraunen Laubbäume. Aber gefühlt sind ziemlich viele Bäume noch ziemlich grün. Also nichts mit goldener Oktober oder Indian Summer oder so.
Ja, aber Gefühle können ja trügen. Und deswegen haben wir ja mal recherchiert, ob der Herbst dieses Jahr wirklich spät dran ist. Und wenn ja, woran das liegt.
Rein kalendarisch ist die Sache total klar, ja, weil der Herbst beginnt laut Kalender immer am 23. September.
Mhm.
Das ist der Tag, an dem Tag und Nacht überall auf der Erde genau gleich lang sind.
Und in der Wetterkunde, der Meteorologie, gibt's auch ein festes Datum, das ist aber ein anderes. Da geht der Herbst nämlich immer schon am 1. September los.
Uns geht's jetzt dann aber um den phänologischen Herbst.
Mhm, was
fancy Begriff für Herbst in der Pflanzenwelt. Und diese Art von Herbst, die verläuft jedes Jahr immer so ein bisschen anders vom Timing her. Und ich habe da mal nachgefragt, ja, es stimmt. In der Tat bummelt der Herbst in der Pflanzenwelt dieses Jahr so ein bisschen rum.
Wo hast du da genau nachgefragt? Also wer weiß sowas?
Der Deutsche Wetterdienst.
Ah ja, okay. Auch nicht so ungewöhnlich.
Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Ich finde es schon eigentlich so ein bisschen erstaunlich. Also der Wetterdienst.
Dass die sich fürs Wetter interessieren?
Nein, aber dass sie auch Daten von Pflanzen sammeln.
Na gut.
Und bei der Pflanzendatensammelei ist rausgekommen, dass der Vollherbst in der Pflanzenwelt dieses Jahr 9 Tage später losgegangen ist, verglichen mit sonst so, nämlich am 25. September erst.
Klingt jetzt gar nicht so viel zu spät, 9 Tage, aber was ist bitte Vollherbst?
Vollherbst, das ist dann, wenn Eicheln und Kastanien reif vom Baum fallen, so ist das definiert.
Mhm.
Also da schaut man auf Kastanien und Eichenbäume, botanisch ganz, ganz korrekt auf Rosskastanien und auf Stieleichen.
Also die es bei uns gibt.
Ja, genau. Und auf die Stieleichen schaut man auch für den Spätherbst, der kommt nach dem Vollherbst, wie man sich jetzt vielleicht denken kann. Der beginnt nämlich offiziell dann, wenn die Blätter der Stieleiche sich gelbbraun verfärben.
Aha, also
ja.
Da wären wir dann doch beim goldenen Oktober.
Ja.
Ist es denn schon soweit?
Ja, so ganz vereinzelt. Aber in der Tat, dieses Jahr sind die Stieleichen laut Deutschem Wetterdienst deutlich später dran als sonst. Wie viele Tage später, das wissen wir dann vermutlich Ende Oktober genau, wenn sie dann wahrscheinlich dann doch überall gelb und braun sein werden.
Okay, also in dem Fall passen Statistik und der Blick aus dem Fenster zusammen. Der Herbst wird dieses Jahr später bunt.
Ja.
Was uns zu der Frage bringt, woran liegt das? Also spontan würde ich denken, der September war in Deutschland so warm wie noch nie und extrem sonnig. Vielleicht bleiben dann die Blätter halt einfach länger grün, weil die Bäume auch denken, ist noch Sommer.
Klingt total logisch, ne? Also Sonne und Wärme bieten ja auch gute Bedingungen, wenn man mit grünen Blättern noch Photosynthese betreiben will, um als Baum für sich so Vorräte anzulegen. Aber vermutlich hat das nicht nur mit dem warmen September zu tun, dass die Herbstbäume jetzt gerade noch eher grün sind, sondern das hat auch was damit zu tun, dass der Sommer dieses Jahr in Deutschland eher nass und wolkig war. Denn trockene Sommer im Vergleich führen dazu, dass Bäume Stress bekommen und Wasser sparen müssen. Und das führt dann dazu, dass sie ihre Blätter notgedrungen von der Wasserversorgung abklemmen. Sprich, in trockenen Sommern wird Laub dann schneller braun und fällt früher vom Baum.
Das war zum Beispiel letztes Jahr im Sommer so, oder?
Genau. Und das haben wir in den letzten Jahren echt ziemlich häufig erlebt, weil wir ja doch ziemlich viele zu trockene Sommer in letzter Zeit hatten.
Jetzt mal rein theoretisch. Was wäre denn, wenn jetzt im Herbst es immer weiter warm und sonnig bliebe?
Ja.
Würden die Bäume dann einfach immer weiter ihr grünes Laub behalten bis Dezember, Januar, whenever?
Nee, und dazu gibt's auch mehrere Begründungen. Das eine ist, dass Laubbäume bei uns offenbar merken, dass die Tage immer kürzer werden im Herbst. Und irgendwann werfen die dann eben ihr Laub ab, Erderwärmung hin oder her.
Also Laubbäume schalten einfach irgendwann dann in den Wintermodus, egal wie warm es draußen noch ist.
Genau. Und die zweite Erklärung von manchen Fachleuten, warum Laubblätter bei uns jetzt nicht einfach jahrelang am Baum hängen bleiben, ist, dass Blätter wahrscheinlich nicht für die Ewigkeit gemacht sind. So Blätter sind ja kleine Zuckerfabriken. Die stellen mithilfe von Sonnenlicht und Photosynthese Baustoffe für die Pflanze her. Und diese kleinen Fabriken, die haben möglicherweise so eine maximale Leistung, was sie in ihrem Leben so schaffen können.
Irgendwann muss man die Fabrik zumachen.
Genau, irgendwann lohnt es sich für den Baum nicht mehr, die Fabrik noch instand zu halten. Es wird einfach zu aufwendig und in dem Moment wird das Blatt dann halt abgeworfen, selbst wenn noch Sonne für Photosynthese da wäre.
Okay, wir halten also fest, Wärme im Herbst schiebt den goldenen Oktober eher nach hinten.
So wie dieses Jahr.
Genau, Trockenheit und viel Sonne im Frühling und Sommer lässt ihn eher früher losgehen, so wie letztes Jahr.
Genau. Also der goldene Oktober ist dieses Jahr ein bisschen später dran, aber gute Nachricht,
er kommt noch. Okay, cool. Bei unserem nächsten Thema geht es um den Klimawandel und weil der nicht erst im Anmarsch ist, sondern wir oftmals schon spürbar mittendrin sind, muss jetzt möglichst schnell was passieren.
Dabei geht es mittlerweile nicht mehr nur darum, wie wir den Klimawandel bremsen können, also vor allem deutlich weniger Treibhausgase ausstoßen, sondern auch darum, wie wir uns an seine Folgen anpassen können. Und das könnte zum Beispiel heißen, dass wir nicht mehr so nah an Meeren und Flüssen bauen und wohnen können.
Wer passt sich heute schon an und wie? Und was bringt das? Beziehungsweise wie könnte Klimaanpassung noch besser funktionieren? Mit diesen Fragen hat sich ein internationales Forschungsteam beschäftigt und fast 1.500 Studien zu dem Thema ausgewertet.
Was eine ganze Menge ist.
Und ich sag mal so, eine koordinierte Zusammenarbeit beim Thema Klimaanpassung, die sieht anders aus.
Kerstin, fasst euch die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung jetzt mal eben zusammen.
Die Basics.
Im Moment sind es besonders Privathaushalte und einzelne Personen, die sich praktisch vor Ort an den Klimawandel anpassen. Und zwar vor allem auf dem Land und vor allem im globalen Süden, also in Ländern mit weniger Geld, in denen der Klimawandel schon jetzt deutlich zu spüren ist. Staatliche Akteure, wie zum Beispiel Regierungen, kümmern sich eher in Städten um das Thema, indem sie zum Beispiel Maßnahmen planen oder bei der Finanzierung helfen. Dann gibt es noch zivilgesellschaftliche Organisationen, die private Wirtschaft und die Wissenschaft. Und da sagt die Studie, die tragen im Moment noch nicht so viel zur Anpassung an den Klimawandel bei. Könnten sie aber, zum Beispiel indem sie auf das Thema aufmerksam machen, indem sie Geld zur Verfügung stellen oder die Zusammenarbeit koordinieren.
Das klingt so, als ob da Ressourcen und Wissen nicht genutzt werden und als ob die Menschheit auch noch deutlich besser werden könnte beim Anpassen an die Folgen des Klimawandels.
Finde ich auch. Kerstin Jantke ist eine der insgesamt 30 AutorInnen der Studie und arbeitet als Umweltwissenschaftlerin an der Uni Hamburg. Und sie sagt dazu Folgendes.
Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Anpassungsmaßnahmen eher isoliert und unkoordiniert durchgeführt werden, beispielsweise von einzelnen Landwirten. Und das steht eigentlich in keinem Verhältnis dazu, wie dringlich und wichtig diese Aufgabe tatsächlich ist. Mein Eindruck ist, dass das Thema Anpassung an den Klimawandel in der öffentlichen Diskussion noch nicht denselben Stellenwert wie der Klimaschutz hat.
Also sie meint zum Beispiel, dass wir auch noch mehr darüber reden sollten, wie wir uns zum Beispiel auf Extremwetterereignisse vorbereiten.
Ja, ganz genau. Und das gilt nicht nur für Landwirtinnen in ärmeren Ländern, sondern auch hier bei uns in Deutschland, sagt Kerstin Jantke.
Wir sehen auch am Beispiel der Ahrtalflut, dass selbst in einem hochentwickelten Land wie Deutschland wenig Klarheit darüber herrscht, welche Akteure eigentlich wofür genau verantwortlich sind. Und so bleibt es am Ende bisher oft bei wenig konkreten Plänen oder vollmundigen Strategien. Aber die Last der Umsetzung bleibt beim Einzelnen hängen, wie dem Landwirt oder dem Bewohner eines überflutungsgefährdeten Gebietes beispielsweise. Und somit verlieren wir auf jeden Fall Zeit und Ressourcen, um rechtzeitig gut angepasst zu sein an künftige Auswirkungen des Klimawandels.
Aus Sicht von Kerstin Jantke müssten Herausforderungen und Ziele beim Thema Anpassung konkreter benannt werden, so wie beim Klimaschutz. Welche Probleme kommen da auf uns zu? Welche gibt es schon? Wie reagieren wir darauf? Und da sieht Kerstin Jantke die Regierungen in der Verantwortung.
Hast du ein Beispiel dafür, was Regierungen konkret machen können?
Ja, bei heißem Wetter zum Beispiel kühle Räume anbieten, auch für obdachlose Menschen. Sowas gibt es in Frankreich beispielsweise schon. Und erfolgreich sind solche Anpassungsmaßnahmen aus ihrer Sicht vor allem dann, wenn alle Akteurinnen und Akteure, also nicht nur Regierungen, sondern auch Organisationen, Wirtschaft und Wissenschaft eingebunden sind. Das verhindert dann idealerweise auch, dass Anpassungsmaßnahmen nach hinten losgehen. Die Gefahr besteht nämlich auch.
Denken wir an Deiche und Dämme, die gegen Hochwasser und Meeresspiegelanstieg gebaut werden. Diese können beispielsweise Küstenlinien und Feuchtgebiete zerstören und damit die Artenvielfalt verringern. Auch der Verlust der biologischen Vielfalt ist ein drängendes globales Problem. Und dies könnte auch eine natürliche Fähigkeit zur CO2-Bindung in diesen Gebieten beeinträchtigen und damit wiederum dem Klimaschutz entgegenwirken.
Heißt also, wenn irgendwer einfach mit so einer Maßnahme loslegt, dann besteht die Gefahr von Nebenwirkungen. Aber wenn alle einbezogen werden und ihre unterschiedliche Expertise einbringen, dann klappt's hoffentlich.
Ist ja meistens so, dass miteinander sprechen hilft, ne?
Und so ist es auch beim Thema Anpassung an den Klimawandel. Und deswegen findet das Forschungsteam, dass es ein Abkommen geben sollte, in dem Rollen und Verantwortung klar verteilt werden. So eine Art sozialer Vertrag für Klimahandeln und nachhaltige Veränderungen.
Also Abkommen, das sehen wir ja im Umwelt- und Klimabereich an der einen oder anderen Stelle, die können gut funktionieren, müssen sie aber nicht. Wir werden mal schauen, ob die Idee von so einem Abkommen in der Politik aufgegriffen wird.
Beim nächsten Thema geht es um ein Abkommen, das eigentlich ziemlich gut funktioniert hat, nämlich das zum Schutz der Ozonschicht. Darauf haben sich 1987 alle Länder der Erde in Montreal geeinigt, nachdem 2 Jahre vorher das Ozonloch über der Antarktis entdeckt worden war.
Also am Südpol.
Genau. Und wieder 2 Jahre später war das Abkommen dann schon in Kraft.
Und das war wichtig, weil die Ozonschicht ja uns und alle anderen Lebewesen vor schädlicher ultravioletter Strahlung der Sonne schützt. Also Stichwort ist da unter anderem Hautkrebs.
Und dieser Schutz der Ozonschicht heißt konkret, dass keine Stoffe wie FCKW, sogenannte fluorierte Chlorkohlenwasserstoffe.
Ein schönes Wort. Kannst du es nochmal sagen?
Fluorierte Chlorkohlenwasserstoffe.
Ja.
Die dürfen seit diesem Abkommen nicht mehr produziert und benutzt werden, zum Beispiel in Kühlschränken oder Spraydosen. Das war früher oft so.
Und dieses Abkommen und dieses Verbot, das hat so gut funktioniert, dass wir seitdem quasi zuschauen können, wie das Ozonloch kleiner wird.
Das stimmt grundsätzlich, aber es geht immer so ein bisschen hin und her mit der Größe des Ozonlochs über der Antarktis. Also zwischen August und Oktober wird es jedes Jahr größer und schrumpft dann wieder bis Ende Dezember. Das hängt, kurz gesagt, mit den Temperaturen in der Stratosphäre zusammen, also so ab 12 Kilometer über der Erde, und mit einem Starkwindband, das dafür sorgt, dass Luftmassen zwischen dem Südpol und den gemäßigteren Breiten der Erde nicht ausgetauscht werden können.
Also da wird dann je nachdem Ozon eben abgebaut oder nicht. Und wenn kein Ozon abgebaut wird, dann kann sich die Ozonschicht erholen und das Ozonloch schließt sich langsam wieder.
Genau. Aber diese Woche kam leider der Downer. Die ESA, also die Europäische Raumfahrtagentur, hat nämlich festgestellt, dass das Ozonloch über der Antarktis aktuell wieder ungewöhnlich groß ist.
Was heißt denn ungewöhnlich groß?
26 Millionen Quadratkilometer. Also das ist ungefähr 3-mal so groß wie Brasilien, was ja ein ziemlich großes Land auch schon ist.
Ja, wie groß ist denn das Ozonloch zu dieser Jahreszeit sonst so? Das hat man ja nicht so auf dem Schirm.
Also vor 5 Jahren war es gut 23 Millionen Quadratkilometer groß, vor 3 Jahren aber zum Beispiel nur knapp über 9 Millionen. Und am größten war es bisher 2006 mit 26,6 Millionen Quadratkilometern.
Da sind wir dann ja aktuell nicht so weit entfernt von, ne?
Nee.
Woran liegt es, dass es dieses Jahr wieder so ein großes Ozonloch über der Antarktis gibt?
Das weiß man noch nicht so genau. Die Daten zeigen jetzt erstmal, dass es dieses Jahr schon seit Mitte August schnell größer geworden ist. Forschende vom Europäischen Atmosphärenüberwachungsdienst Copernicus vermuten, dass es was mit dem Ausbruch des Unterwasservulkans auf Tonga zu tun haben könnte.
Also, dass da irgendwie was im Pazifik bei Tonga war mit so einem Unterwasservulkan, daran erinnere
weißt
ich mich
noch?
Dunkel. Weißt du noch? Genau, das ist doch Das ist eine Weile her, ne?
Ja, also der war im Januar 2022, also ist fast schon 2 Jahre her. Aber der Effekt, der zeigt sich rund um den Südpol anscheinend erst jetzt.
Und was für ein Effekt ist das genau?
Also dieser Unterwasservulkan hat damals extrem viel Wasserdampf sehr weit nach oben in die Stratosphäre geschleudert. Und die Forschenden von Copernicus meinen, es könnte sein, dass sich durch diesen Wasserdampf hoch über dem Südpol mehr Wolken gebildet haben.
Aber Wolken und Wasserdampf, das sind doch erstmal ganz natürliche Sachen.
Ja, aber Wasserdampf macht es FCKW womöglich einfacher, die Ozonschicht kaputt zu machen.
Ah.
Also die halten sich da oben sehr lange in der Stratosphäre. Und die Theorie ist, dass die durch den extra Wasserdampf über der Antarktis wieder mehr Ozon abgebaut haben.
Mhm.
Das Ozonloch also vielleicht deswegen wieder größer geworden ist. Aber genau wissen es die Forschenden von der ESA nicht und von Copernicus auch nicht.
Ja.
Ganz einfach, weil sie keinen Vergleich haben.
Weil ja nicht jedes Jahr, was ja auch vielleicht ganz gut ist, so ein riesen Unterwasservulkan ausbricht wie auf Tonga.
Genau. Das wird aber weiter untersucht. Und es gibt jetzt auch erstmal keinen zu großen Grund zur Sorge. Aktuell gehen Fachleute schon noch davon aus, dass die Ozonschicht so ungefähr in 26 Jahren wieder so weit intakt ist wie vor unserer FCKW-Zeit.
Also dass es durchaus was bringt, die Ozonschicht zu schützen als Menschheit.
Jawohl.
Was geht?
In Was geht schauen wir uns an, wo was gut läuft oder was wir im Alltag konkret tun können für mehr Klima- und Naturschutz.
An dieser Stelle haben wir einen konkreten Tipp, wie ihr Vögeln jetzt im Herbst und Winter was Gutes tun könnt.
Jetzt gerade ist es ja noch relativ schön warm und zu dieser Jahreszeit finden Vögel noch vergleichsweise viel zu fressen. Also es gibt noch Beeren an Sträuchern oder Insekten.
Aber nicht mehr lang.
Genau, und Insekten sind gerade noch unterwegs, aber auch nicht mehr so furchtbar lang.
Und in den Supermarktregalen, da stehen jetzt so langsam nicht nur Spekulatius und Lebkuchenherzen und Marzipankartoffeln für Anne.
Ja, mein Favorit, genau.
Sondern auch Meisenknödel und Vogelfutter.
Und falls ihr jetzt übers Vogelfutter nachdenkt und euch fragt, was ihr davon jetzt besorgen solltet, haben wir für euch 4 Einsteigertipps zum Beachten.
Die Basics.
Wenn ihr Meisenknödel kauft, am besten welche ohne Netz. In dem können sich nämlich Vögel verheddern.
Vogelhäuschen, die sehen vielleicht niedlich aus, aber hygienischer ist es, wenn ihr Futterspender benutzt. Die halten die Körner sauber und trocken, was für Vögel gesünder ist. Wenn es unbedingt ein Vogelhaus sein soll, dann macht es bitte regelmäßig sauber, weil sonst verbreiten sich Krankheiten.
Bei Vogelfuttermischungen darauf achten, dass Ambrosia frei draufsteht, damit übers Vogelfutter keine Samen von Ambrosia-Pflanzen verbreitet werden. Die können nämlich Allergien auslösen.
Und wenn ihr euch dazu entscheidet zu füttern, dann bitte nicht nur einmal, sondern am liebsten verlässlich und konsequent bis in den Frühling. Weil
muss man dann durchziehen.
Genau, muss man durchziehen. Ihr möchtet ja wahrscheinlich auch nicht so gerne vor leeren Supermarktregalen stehen.
Wem das jetzt zu schnell ging, Tipps zum richtigen Vogelfüttern kann man auch im Netz nachlesen. Wir haben euch eine übersichtliche Seite dazu in die Shownotes gepackt.
Und nach diesen ganzen Do's kommt auch noch ein Don't. Man sieht immer mal wieder Menschen im Park, die Tauben oder Enten oder Gänse mit altem Brot füttern oder mit anderen Backwaren. Bitte, bitte nie machen.
Warum? Wenn die Enten und Gänse dann in den Teich kacken, dann kippen die Teiche um oder wieso?
Ja, das ist das eine. Die riechen dann auch nicht mehr so schön.
Hm.
Das andere ist aber für Vögel selbst auch noch entscheidender. Brot als Futter, das kann zu Fehlbildungen führen. Zum Beispiel bei Nilgänsen hat man das beobachtet. Also Brot und andere Backwaren, die sind sehr energiereich. Und diese Art von Futter, die kann bei Jungvögeln dazu führen, dass deren Schwungfedern, also an den Flügeln, zu schnell wachsen. Und die Muskeln und die Knochen und die Sehnen und die Bänder, die können diese Federn dann nicht mehr halten. Und dann stehen die Flügel ab und hängen so nach unten, nennt sich Kippflügel.
Okay, das klingt furchtbar. Und wahrscheinlich können die Vögel dann damit auch nicht mehr fliegen, oder?
Genau.
Kein Brot an Vögel, das merke ich mir. Und dass wir mehr tun müssen, um uns an den Klimawandel anzupassen. Was hast du diese Woche eingepackt in deinen Wissenskoffer?
Ich fand es erstaunlich, dass ein Vulkanausbruch irgendwo im Pazifik in der Tat das Ozonloch beeinflussen kann über der Antarktis.
Vielleicht, ne? Man weiß es ja noch nicht so
genau.
Ja,
okay, stimmt.
Zum Schluss rollen wir den roten Teppich aus.
Und zwar für einen Promi. Den Vogel des Jahres 2024.
Deine Minute Natur.
Im Netz haben Menschen abgestimmt bei der Wahl zum Vogel des Jahres. Dazu aufgerufen hatten der Naturschutzbund und der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern.
Und der da so ruft, das ist der Kiebitz, der Gewinner. Der ist ein sehr schicker Vogel, schwarz-weiß, mit so einer kecken abstehenden Feder hinten am Hinterkopf. Der braucht allerdings kein Vogelfutter, der braucht Feuchtwiesen. Und so klingt er, wenn er morgens auf einer unterwegs ist.
Das war's für diese Woche. Kerstin und Anne sagen
tschö.
Ciao. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.